Zeitgenossen.
Begegnungen im Gespräch.
Am Mikrofon Werner Herzog. Unser heutiger Studiogast ist der Schriftsteller und frühere DDR-Bürgerrechtler Lutz Rathenow. Ich freue mich sehr, Herr Rathenow, dass Sie zu uns gekommen sind ins Studio.
Ich auch. Guten Tag.
Bevor wir ins Gespräch kommen, würde ich Sie gerne noch einmal kurz vorstellen. Lutz Rathenow, Jahrgang 1952, geboren in Jena. Nach Abitur und NVA-Wehrdienst folgte ein Lehrerstudium an der Universität Jena und kurz vor dem Examen dann die Exmatrikulation wegen Zweifeln an den Grundpositionen und ähnlichen Unbotmäßigkeiten wider das realsozialistische System. Das war 1977. Im selben Jahr gingen sie dann nach Ost-Berlin und aus dem zeitweiligen Transportarbeiter und Regieassistenten wurde der freischaffende Schriftsteller Lutz Rathenow, der allerdings in der DDR nicht publizieren durfte. Von einem Kinderbuch und der nicht angekündigten Aufführung eines Stückes einmal abgesehen. Dafür wurde sehr viel über sie geschrieben, nämlich einige tausend Blätter Stasi-Akten. Ihr erstes Buch erschien 1980 in der Bundesrepublik unter dem Titel »Mit dem Schlimmsten wurde schon gerechnet«. Weitere folgten, ebenfalls in westdeutschen Verlagen, hauptsächlich Lyrik und satirische Kurzprosa, auch Hörspiele. Lesungen in der DDR waren ihnen nur in Kirchenkreisen möglich oder in Privatwohnungen. Eine Reiseerlaubnis gab es auch nicht, allenfalls konnte man sie im Westradio hören. Wie ging das eigentlich? Immerhin hatte man sie schon einmal verhaftet und verhört, es gab Repressalien, aber in den Medien der Bundesrepublik waren sie über Jahre immer präsent.
Ja, punkto Radio, öffentlich-rechtliches Radio, gab es einfach eine Lücke in den deutsch-deutschen Vereinbarungen. Man hatte das ARD-Studio installiert in Ost-Berlin und die journalistische Tätigkeit geregelt, auch die Interviewmöglichkeiten eingeschränkt per Journalistenverordnung der DDR, hatte aber nicht an die Möglichkeit einer Lesung gedacht für einen Sender. Insofern forderten die Sender einfach eine Lesung an und ich las dort literarische Texte ein. Und da das keine Massenbewegung wurde im Osten sozusagen, geh ins ARD-Studio und mach eine Lesung, wurde das sozusagen toleriert. Alles andere ist schon Teil einer längeren Diskussion fast über Öffentlichkeit, über das eigene Konzept. Ich habe die Westöffentlichkeit immer bewusst angestrebt, mindestens nach der ersten Verhaftung, als Schutz und auch als Ersatz, als ein Teil der Öffentlichkeit, die in die DDR zurückwirkt.
Die DDR verlassen, das wollten sie nicht. Das Regime hatte es ihnen ja zeitweilig sogar nahegelegt.
Also am direktesten übrigens 1976, als ich zum ersten Mal festgenommen wurde, als Student. Und das hat mich damals schon sehr geschockt. Erstens hatte ich viel zu tun, um über Ausreisen nachdenken zu müssen. Zweitens habe ich einen Arbeitsbereich gehabt, dem ich in der DDR ja ausüben konnte. Ich konnte das arbeiten, hatte viele Freunde, hatte auch politische Verpflichtungen, das spielt natürlich schon eine Rolle, und hatte das Gefühl, ich muss mir so viel Westen als möglich in die DDR hineinholen. Siehe zum Beispiel bestimmte Sachen machen, die man eigentlich macht. Irgendwann Interviews führen mit dem Deutschlandfunk oder mit anderen. Und so war das eben mein Konzept, sich einen langsam vergrößernden Raum in der DDR zu erarbeiten, der natürlich immer wieder gefährdet ist.
Von den Gefahren hatten wir schon gesprochen, Sie waren auch verhaftet. Heute leben Sie weiter im Ostteil Berlins mit Ihren beiden Söhnen. Sie sind 9 und 17 Jahre alt, Ihre Frau ist Lehrerin und die Familie wohnt am Strausberger Platz. In der Karl-Marx-Allee also,
ja.
Da, wo doch eher Leute wohnten oder wohnen, wie die, die Ihnen zu Zeiten der SED so viele Schwierigkeiten gemacht haben.
Ja, das würden jetzt einige aus dem Haus, in dem ich wohne, dann doch energisch bestreiten. Wir hatten schon mehrere Diskussionen mit einzelnen Leuten zumindest über den Charakter dieser demonstrativen, sehr schönen, für DDR-Verhältnisse sehr schönen Bauten. Natürlich kam damals nicht jeder rein. Zu DDR-Zeiten hätte ich dort keine Wohnung bekommen. Jetzt haben wir auf ganz normalen Wege sie als einfach eine größere Wohnung, die wir brauchten, erhalten. Ich finde es natürlich jetzt sehr interessant, dort zu wohnen, in einer Gegend, die schon von der DDR mental sehr stark geprägt ist. Andererseits aber ganz nah am Alexanderplatz liegt, ganz nah am Prenzlauer Berg, nicht weit entfernt von Kreuzberg. Man ist so wie im Schnittpunkt verschiedener Möglichkeiten der Stadtentwicklung und kann live sehen, wie dann am Alexanderplatz die Hochhäuser dann irgendwann mal hochwachsen werden. Hoffentlich die Mieten nicht ganz im gleichen Maße sofort mit. Also womit ich mein Geld verdiene, sind eher doch Arbeiten, literarische und andere Arbeiten, die schon direkt oder indirekt mit der DDR zu tun haben. aber meistens mit dem Dissidentensein nicht so direkt zu tun haben. Es gibt auf den öffentlichen Markt eines Autors eine gewisse Diskrepanz, die mir so nicht klar war zu DDR-Zeiten, zwischen dem, was berühmt macht, Presseveröffentlichungen und Interviews, und dem, womit man Geld verdient. Solide Veröffentlichungen, zum Teil im Rundfunk, Hörspiele oder andere Sachen, die öffentlich gar nicht so sehr wahrgenommen werden. Wie würde ich mich beschreiben? Einfach als Autor mit einer ganz speziellen Herkunft, die sich nun mal in der DDR abgespielt hat. Wobei ich finde, dass die DDR nie nur die DDR war. Sie war immer ein Stück Mitteleuropa, ein Stück Deutschland, ein Stück deutscher Sprachraum, ein Stück Provinz. Ich bin in Thüringen geboren, in einer kleineren Stadt, Jena, na so klein ist sie auch nicht. Da gibt es Parallelen zu anderen kleinen deutschen Städten. Ich finde auch Politik nichts, was völlig getrennt ist von den anderen Lebensbereichen. Insofern kann ich die Unterscheidung oder die Sucht, eine unpolitische Literatur zu machen, auch nicht billigen, weil ich nicht weiß, was das sein soll. Das mit dem linksradikalen Flair, das war ab dem 16. Lebensjahr, das war also im Prinzip Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da gibt es in einem Ost-Berlin-Buch von mir auch einige konkrete Passagen dazu, wo ich das versuche zu schildern. Von Che Guevara bis Mao Zedong interessierte uns, also im Freundeskreis, und mich interessanterweise alles, was nicht identisch war mit der DDR-Politik und links davon. Also ich kann mich an keine Phase erinnern, wo mir das so richtig gefallen hat, wie es in der DDR praktiziert wurde. Es war immer die Suche nach was anderem. Und wir suchten es erst nur auf der einen Seite, ganz klar, das lag auch mit mangelndem Wissen zusammen. Und außerdem ist so Jugend und Rebellion, die nicht unmittelbar immer verknüpft ist, das sehe ich heute auch bei manchen Jugendlichen, aber natürlich neigt sie eher zu Formen, die die Unzufriedenheit deutlich ausdrücken und nicht zu pragmatischen politischen Richtungen wie den Liberalismus oder so etwas. Ja, wie hat sich das dann entwickelt? Das ist allmählich zerbrochen. Es ist zerbröselt bei der Armee. Das war eine ganz wichtige Phase für mich, weil ich doch gesehen habe, wenn man nur übers Töten oder Schießen redet und revolutionäre Gewalt, ist es etwas anders, als wenn man der Gefahr unterliegt, vielleicht auf jemanden schießen zu müssen. Ich war immerhin an der Grenze und es hat mir Skrubel bereitet. Und ich kam auch zum Glück nicht in diese Situation. Und dann spielt die Literatur eine große Rolle. Sehr viel Gelesenes von Günter Kuhnert, Alexander Solzhenitsyn, der in die DDR hineingeschmuggelt wurde, bis hin auch zur Lektüre von Marx und anderen, die sich im Widerspruch befanden in ihrer Beschreibung zu dem, was man in der DDR vorfand. Die Frage waren dann die Schlussfolgerungen, die man für sich daraus zog. Und da ist es interessant, dass vielleicht gerade jetzt für die Hörer auch im Ausland in der DDR natürlich nicht nur Negativerfahrungen vermittelt wurden im Sinne von, das geht nicht, jetzt bekommst du Probleme, sondern es wurden mitunter auch Probleme belohnt. Die Deutschlehrerin, mit der ich schon Probleme hatte, hat letztlich belohnt, dass ich kritische Gedichte schrieb. Das war ja irgendwo dann wiederum auch recht. Ich habe einen Arbeitskreis Literatur gründen können und da sind Jürgen Fuchs und aufgetreten, Bettina Wegner, Rainer Kirsch und andere. Und er wurde auch bis zum Verbot belohnt. Ich bekam sogar Geld dafür. Und als er dann verboten wurde, wurde mir gleichzeitig wieder ein Förderungsantrag angeboten von der Bezirksleitung der Partei, um mich weiter an sie zu binden. Und ich durfte eine Polenreise machen, die sehr misstrauisch beäugt wurde, aber immerhin. Also insofern gab es durchaus eine Erfahrung, ein bestimmtes Maß an Ungehorsam ist besser, als sich völlig anzupassen. Dann wird mit dir eh gemacht, was du nicht willst. Also diese indirekte Erziehung der DDR hat sehr unkalkulierbare Auswirkungen gehabt, wenn man sich ihr nicht einfach völlig gedankenlos das einfach annehmen wollte, alles. Und so kam ich also langsam zu einer Haltung, die ich heute nicht mit dem Begriff konservativ bezeichnen würde, weil ich nicht weiß, was das ist. Eine innovative, neugierige Haltung zur Welt muss manchmal Position eintreten oder einnehmen, die konservativ wirken im Vergleich zu einer Erneuerung um jeden Preis, die zum Beispiel schon im Bereich der Umwelt und sowas einfach lächerlich oder verbraucht ist. Ich glaube, dass dieses Links-Rechts-Schema nicht mehr wirklich ganz funktioniert, Menschen zu beurteilen hinsichtlich ihrer Entscheidungsfähigkeit und hinsichtlich ihres Problembewusstseins.
Längst waren Sie Gast der Weidener Literaturtage, gemeinsam mit anderen Autoren aus Ost und West, und es gab dort Lesungen und Diskussionen zu einem ebenso aktuellen wie brisanten Thema, Deutschland, einig Vaterland. Sehen Sie sich unterdessen als einen gesamtdeutschen Schriftsteller an?
Also wenn ich durch den Westen, durch die alten Bundesländer reise, merke ich, da gibt es so um den Bodensee und etwas nördlich ein Martin-Walzer-Land, wo er als die große Bezugsfigur gilt. Ganz im Norden ist Siegfried Lenz sehr populär, dazwischen ist es in der Regel Günter Grass, geliebt oder gehasst. Und diese alte Bundesrepublik zerfällt für mich in verschiedene Regionen, die sehr unterschiedlich sind. Die Mentalität am Bodensee hat mit der in Norddeutschland wirklich weniger zu tun und die Spannungen sind größer eigentlich als zwischen Ost und West an manchen Stellen. Insofern sehe ich mich auch nicht einfach als gesamtdeutschen Autor, ich sehe mich als ein Autor deutscher Sprache, der in Deutschland lebt, der damit grundsätzlich keine Probleme hat, aber durchaus Probleme sieht, die es gibt, und der langsam gesamtdeutsche Erfahrung bekommt. Das dringt in die Texte ein. Ich habe ein Gedicht über Tübingen geschrieben und ich schreibe ein Nachwort über eine Kölner Anthologie. Ich habe Kontakte zu Verlegern, die ich zu DDR-Zeiten nicht treffen konnte. Also aufgrund der eigenen Lebenserfahrung verändern sich die Erfahrungen, aber Gesamtdeutsch ist etwas zu groß. Ich habe jetzt von einem Kolumnisten vor kurzem, mit dem ich nicht immer übereinstimme, Christoph Diekmann, in der Zeit einige sehr kluge Sätze gelesen, wo er das beschrieb: Diese Einheit ist nun mal die Einheit, die wir haben. Und eigentlich bieten die Differenzen, die es gibt und die zum Teil erheblich sind, gerade für Intellektuelle, für Leute, die also auch in Differenzen leben wollen, eine ganze Menge Anregungsmöglichkeiten. Dieses zwischen Ost und West hin und her schlittern ist nicht nur Anstrengung. Aber um das zu genießen, um daran Lust zu haben, wie ich das für mich schon mit darauf mit beziehen würde. Ich finde es schon toll, in einer Stadt zu leben, wo ich einfach viele Orte noch nicht kenne, sie neu entdecken kann, ne? Aber um das zu haben, braucht man schon eine gewisse ökonomische Abgesichertheit. Man braucht einen gewissen Standard an eigenem Selbstbewusstsein, um damit umgehen zu können. Und das ist natürlich bei dem Landesentzug und den Entzugserscheinungen, den das auch hervorruft, wieder in unterschiedlichem Maße, ist gerade das Selbstbewusstsein im Osten ein bisschen angekratzt. Naja, und im Westen ist es manchmal noch zu ungebrochen, anstatt so, dass man nicht geneigt ist, die bereichernden Momente zu sehen, die DDR auch als Speerspitze Osteuropas, Ostmitteleuropas anzunehmen, als etwas, wo etwas geprobt wird, was eigentlich dann mit dem ganzen Ostblock gelingen müsste, sofern eine europäische Einigung und eine europäische Annäherung ernsthaft gemeint ist und sie nicht nur verbal auf das bisherige Westeuropa beschränkt bleibt.
Über Ihren jüngsten Erzählband Sisyphos war zu lesen: Dem Buch ist beides anzusehen, die Verankerung im ehemaligen DDR-Staat und die gesamtdeutsche Perspektive nach der Wende. Fühlen Sie sich angekommen im vereinten Deutschland?
Politische Einmischung ist etwas anderes als literarische. Die literarische will sich frei halten, da gibt es auch ein gewisses Recht am Spiel. Insofern gibt es das Angekommen in dem Sinne als ein Zufriedensein, dann ist der Zustand der Sprachlosigkeit erreicht. Und es gibt dieses Angekommen nicht. In dem Sinne bin ich zum Glück nicht angekommen. Und ich finde, dass sie Möglichkeiten haben, die man nutzen sollte. Und wenn ich weltweit die Regierungsform und die Regierungsarten betrachte, sollte man mit der deutschen Demokratie nicht allzu leichtfertig umgehen und sie nicht verspielen. In dem Sinne bin ich dann schon angekommen.
Die obligatorische Schlussfrage in einem Gespräch mit einem Schriftsteller lautet natürlich: Woran arbeiten Sie gerade? Und wie man hört, ist es eine Biografie. Ist das richtig? Und wenn, ist es nicht zu früh für einen 43-Jährigen?
Es ist der Versuch, bestimmte Motive, die ich schon in Sisyphos anschreibe, Disziplin, Verweigerung, Gehorsam, Macht, Gebrauch zwischen Leuten, Lust am Machtgebrauch, Erotik und Macht, das weiterzuführen, weiterzuschreiben und etwas mehr dabei zu bleiben, was man selbst erlebt hat und sich auf einige widersprüchliche Situationen, Erlebnisse zu beschränken, auf Situationen, in denen es mehrere Handlungsmöglichkeiten gab und damit auch vielleicht so ein bisschen die Lust am Dagegensein, auch zu DDR-Zeiten, auch Betonung wirklich auch auf Lust, ein bisschen nachfühlbar zu machen, vielleicht auch ein kleines Geschichtsdokument an der einen oder anderen Stelle zu liefern. Es wird nicht so umfassend werden, es wird nicht Biografie heißen. Es ist einfach gemeint als ein Text, der selbst ins eigene Leben mit eingreift, sich selbst etwas zum Material nimmt und dem man eben schreibt zu einem Zeitpunkt, wo es noch Chancen gibt, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und auch Sachen zu verändern und der eben nicht als Lebensresümee gemeint ist.
Wann kommt das Buch?
Wenn es fertig ist, es wird noch dauern, aber vielleicht schon nächsten Herbst.
Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Lutz Rathenow, der Schriftsteller und frühere DDR-Bürgerrechtler in unserer Reihe Zeitgenossen, Begegnungen im Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Herzog.
Deutschlandfunk. Fünf Uhr, die Nachrichten. Am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens in Madrid kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder heute mit ihren osteuropäischen Kollegen zusammen. Im neu gegründeten Euro-Atlantischen Partnerschaftsrat wollen sie die weiteren sicherheitspolitischen Zusammenarbeit erörtern. Auf der Konferenz sind 28 mittel- und osteuropäische Länder sowie Russland vertreten. Die meisten Staaten beteiligen sich bereits an dem NATO-Programm Partnerschaft für den Frieden. Vor dem Treffen in großer Runde wird ein Abkommen zwischen der Allianz und der Ukraine unterzeichnet. Durch diese Charta soll die Kooperation mit der Ukraine einen ähnlich hohen Stellenwert erhalten wie die Zusammenarbeit mit Russland. Gestern hatten die NATO-Gipfelkonferenz beschlossen, Polen, Ungarn und Tschechien zu Beitrittsverhandlungen einzuladen.
Fünf Uhr und sechs Minuten und damit willkommen zu den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Dirk Müller weiterhin am Mikrofon. 8 Uhr und 11 Minuten. Die NATO wird also größer und dies um Tschechien, Ungarn und Polen. 1999 sollen diese drei voll integriertes Mitglied der westlichen Allianz sein. Macht das denn Sinn, Graf Kielmannseck, also die NATO zu erweitern? Sie haben eben die Zahl 15 genannt, also sehr viele Staaten kommen dort rein, Russland bleibt außen vor.
Nein, die kommen natürlich noch nicht alle gleich rein. Es ist sicherlich richtig, dass man das zunächst einmal beschränkt auf die Staaten, die auch bereits am stabilsten sind und die auch die notwendigen Beitrittsleistungen und Sicherheitsleistungen erbringen können. Russland bleibt nicht außen vor. Russland ist sicherlich ein Staat, dessen Aufnahme in die NATO zunächst einmal das Bündnis sprengen würde. Das ist auch gar nicht russische Absicht im Grunde genommen. Russland ist in einer besonderen Form in die neue Sicherheitsarchitektur Europas eingebunden. Das ist auch völlig richtig. Man muss das machen, allerdings nicht um jeden Preis, nämlich nicht um den Preis, dass sozusagen die russischen Interessen die gesamteuropäische Sicherheitspolitik bestimmen, was sie auch nicht tun. Aber Russland ist ein Teil davon bereits, das ist ohne Zweifel so und muss auch so sein.
Der russische Außenminister Primakow hat heute Morgen noch einmal seine Ablehnung gegenüber der Osterweiterung betont und gesagt, es ist eine Bedrohung für Moskau. Können Sie das zu einem gewissen Teil nachvollziehen?
Nein, das lässt sich nicht nachvollziehen, jedenfalls nicht als ein sachliches Argument. Dies ist ein Scheinargument, was Russland immer wieder vorbringt, wenn man mit den entscheidenden Leuten unter vier Augen spricht, wissen die auch, dass natürlich die NATO keine Bedrohung für Russland ist. Ihre Bedrohung liegt viel stärker an der Südflanke. Sie bekommen endlich eine sichere Westgrenze sozusagen. Hier wird noch taktiert, um einen möglichst hohen Preis zu bekommen an Mitsprache in der NATO und an einer, ja, ich will mal sagen, Art von Vetorecht in NATO-Entscheidungen. Aber dies ist kein wirkliches Argument.
Warum macht denn die Vergrößerung der NATO Sinn vor dem Hintergrund, dass es kein objektives Bedrohungsszenario mehr gibt?
Ich denke, wir können anderen nicht verweigern, was wir für uns selbst beanspruchen. Die NATO ist ein offenes Bündnis. Sicherheit ist eine Grundlage für jede Art von Politik, Innen-, Außen- und Wirtschaftspolitik. Die osteuropäischen Staaten fühlen sich durchaus, gerade durch die Haltung Russlands, nicht unbedroht. Für die baltischen Staaten zum Beispiel wird uns immer wieder gesagt, ist das eine Existenzfrage. Ihre Erfahrungen mit der sowjetischen Diktatur aus der jüngsten Vergangenheit, und Russland ist nach wie vor selbst ja auch unberechenbar, machen das natürlich völlig verständlich, dass sie eine größere Sicherheit haben wollen, als die sie selbst sich garantieren können. Das heißt also, auch ohne dass nun ein einzelner Staat hier als Feindbild aufgebaut wird, ist die Welt in keiner Weise sicherer geworden. Die NATO hat ja auch andere Aufgaben noch zusätzlich übernommen als Interventionsbündnis da, wo auf dieser Welt Frieden gefährdet ist und wo er gesichert oder neu geschaffen werden muss, wie zum Beispiel in Bosnien.
Der frühere NATO-General Hanno-Graf Kielmannseck war das. Vielen Dank für das Gespräch. Und am Telefon mitgehört hat unser Gespräch Jerzy Maganski vom polnischen Außenministerium. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hey, Herr Maganski, Sie sind derzeit in Madrid. Haben Sie gestern die Sektkorken knallen lassen?
Ich bin derzeit in Warschau, leider nicht.
Ist denn die Aufnahme in die NATO in Polen unumstritten?
Das kann man so sagen, glaube ich. In einigen mitteleuropäischen Ländern wird über ein Referendum gesprochen, über die NATO-Teilnahme. In Polen könnte man so ein Referendum machen, aber eigentlich braucht man das nicht, denn über 90% der Bevölkerung ist seit einigen Jahren schon dafür.
Nun gibt es derzeit in Ihrem Land ja viel Euphorie für die gelungene Mitgliedschaft, die ja wohl 1999 dann in Kraft treten wird. Aber es gibt ja auch viele Probleme, zum Beispiel die Kostenfrage. Ist das umstritten, dass man in Zukunft mehr Geld ausgeben muss für das Militär?
Nee, das sehe ich so nicht. Man sieht vor allem das Problem der Modernisierung der Streitkräfte in Polen. Das wird sowieso kosten, ohne Rücksicht darauf, ob wir und wann wir NATO-Mitglied werden. Also erstens muss man die Rüstung und die Strukturen der Armee modernisieren. Das bringt mit sich viele Kosten. Zweitens werden zusätzliche Kosten kommen, die sich mit der NATO-Mitgliedschaft verbinden werden. Insgesamt rechnet man mit 2,5 Millionen Dollar in 15 Jahren.
Milliarden
Dollar in 15 Jahren. Also das ist keine Summe, die man als für uns unannehmbar nennen könnte.
Muss denn der Militärhaushalt vergrößert werden oder darf er auf dem jetzigen Stand eingefroren bleiben?
Es wird wahrscheinlich einige Punkte vergrößert werden müssen.
Wo werden Sie denn in Zukunft modernere Waffensysteme kaufen?
Ha, da ist noch nicht entschieden. Also das ist ein Wettlauf von Ideen, aber auch Bewerbungen von verschiedenen Firmen in den USA, aber auch europäischen Firmen. Die größten Entscheidungen, das heißt über den Einkauf der Militärflugzeuge, denn das wird eben das die größten Kosten mit sich bringen, sind noch nicht gefallen.
Wie stehen Sie denn in Polen zum nächsten Erweiterungsschritt, also dass noch mehr Länder da reinkommen sollen?
Also ich sehe, dass im Interesse nicht nur Polen, aber auch der NATO ist, dass die Länder Mitteleuropas, einschließlich baltische Staaten, eine Perspektive der Mitgliedschaft in der NATO haben. Das wird ein großer Beitrag zur Stabilisierung in dieser Region sein. Und das sehen wir als unsere Aufgabe auch in der NATO, mit diesen Ländern besonders nah zu kooperieren und ihre Wünsche, ihre Erwartungen bezüglich der NATO zu unterstützen.
Vom polnischen Außenministerium war das Jerzy Maganski. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Und jetzt in Madrid am Telefon begrüße ich vom ungarischen Außenministerium Erik Baktay. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Auch an Sie die Frage zunächst, Herr Baktay, wie ist denn die Stimmung?
Die Stimmung ist natürlich sehr gut, denn es handelte sich ja gestern um eine Entscheidung von historischer Bedeutung, sowohl für Ungarn selbst als auch für die anderen Staaten, die eingeladen wurden, natürlich auch für die Allianz. Denn in unserer Auffassung nach stellt ja diese Entscheidung eine Anerkennung jener Bestrebungen dar, die eben diese drei Länder, also auch Ungarn, auf dem Wege der Stärkung der Demokratie, der Marktwirtschaft und auch eine Anerkennung stellt auch eine Anerkennung jener Bestrebungen dar und jener Anstrengungen, die eben Ungarn unternommen hat, um seinen Beitrag zur Sicherung der Stabilisierung der Sicherheit in Europa getan hat.
1999, Herr Baktay, das ist der Zeitpunkt für die mögliche Aufnahme. Bis dahin gibt es noch allerhand zu tun. Wird es problematisch, die Militärstrukturen so umzustellen, dass sie passen für die NATO?
Ich glaube, auf diesem Gebiet haben wir bereits auch bis jetzt größere Anstrengungen unternommen, die von der Allianz sehr positiv bewertet wurden und dass wir diese Anstrengungen noch weiter fortsetzen werden. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass eben im Ungarn bis zu diesem Zeitpunkt, den Sie vorher genannt haben, also auch fähig ist, auch auf militärischem Gebiet alle Voraussetzungen der Mitgliedschaft zu erfüllen.
Wie teuer wird denn das Ganze werden für Sie?
Es wird auf jeden Fall nicht so teuer, als jetzt, wenn wir jetzt außerhalb der Allianz bleiben würden. Also wenn man sich die Verteidigungsausgaben der neutralen Staaten vor allem auf längere Frist betrachtet, dann kann man ja sehen, dass das Argument, laut welchem NATO-Mitgliedschaft nur Geld kosten würde, falsch ist. Denn die verschiedenen Reformen und die Umstrukturierungen, die sowieso in unseren Staaten unvermeidlich sind, können als NATO-Mitgliedstaat zu wesentlich geringeren Kosten bewerkstelligt werden.
Das heißt also auch unter finanzpolitischen Gesichtspunkten ist das ein Gewinn für Sie, zur NATO beizutreten?
Vor allem längerfristig.
Ein anderer Punkt, befürchten Sie denn in Zukunft unmittelbare, also jetzt in den nächsten Monaten und Jahren, unmittelbare Konsequenzen zu Ihrem Verhältnis mit Russland durch diese Entscheidung?
Also wir haben es klargestellt, dass wir die Teilung, die Meinung der Allianz teilen, dass die Erweiterung, die Osterweiterung der NATO nur so verwirklicht werden darf, dass dadurch die legitimen Sicherheitsinteressen anderer Staaten nicht verletzt werden. Und wir teilen diese Auffassung und wir glauben, dass durch die NATO-Osterweiterung nicht nur die Sicherheit jener Staaten gestärkt wirkt, die dem Bündnis in wenigen Jahren beitreten werden, sondern auch die anderen europäischen Staaten, die sich also östlich jener Staaten befinden, die jetzt zu Waldeswahlungen eingeladen wurden.
Denken Sie denn, Herr Bagdai, dass der Eintritt in die NATO auch ein gutes Vorzeichen ist für den Beitritt in die Europäische Union?
Nun, laut dem ungarischen außenpolitischen Konzept stellen eben der Beitritt zur NATO und der Beitritt zur EU Bestandteil desselben Prozesses dar, also der Integrierung unseres Landes in die europäischen und euroatlantischen Strukturen der Zusammenarbeit.
Und da ziehen alle politischen Parteien in Ungarn an einem Strang?
Das kann man so sagen. Ja, alle im Parlament vertretenen Parteien haben also einen Konsens darüber entwickelt, dass die Priorität der ungarischen Außenpolitik der Beitritt zu den europäischen und euroatlantischen Strukturen ist. Und die Politik der Regierung auf diesen Gebieten genießt natürlich volle Unterstützung.
Erik Bagdai war das vom ungarischen Außenministerium, jetzt in Madrid beim Gipfel bei der NATO. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. In 20 Sekunden, 8 Uhr und 29.
Deutschlandfunk. Uhr 8:30, die Nachrichten. Am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens in Madrid kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder heute mit ihren osteuropäischen Kollegen zusammen. Im neu gegründeten Euroatlantischen Partnerschaftsrat